SWR Kultur Gespräch.
Lukas Rietschel, Ihr neuer Roman mit dem Namen Sanditz erscheint in diesen Tagen. Sanditz, ein fiktionaler Ortsname. Der Roman spielt erneut in der Lausitz in Ostdeutschland und zeichnet das Leben der Menschen dort über die Zeit bis heute, aber auch mit Rückblenden, etwa in die 1970er Jahre zurück. Wir werden darüber sprechen und worum es darin geht. Ich sollte vielleicht sagen, dass wir dieses Gespräch in Italien aufzeichnen, in der Casa Baldi, in der Nähe von Rom. Denn hier haben Sie ein Stipendium, wie es die gibt für Menschen, die deutschsprachige Literatur schreiben und generell auch künstlerisch tätig sind. Somit leben und arbeiten Sie hier für eine Zeit. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Schönen guten Tag.
Ja, schön, dass Sie hergefunden haben. Ist gar nicht so einfach hier von Rom mit dem Bus. Ja. Aber
so ist es. Nett. Was auch ein Teil dieses Gesprächs sein wird, wir führen es vor dem Hintergrund einer großen politischen Verschiebung in Richtung rechts in Deutschland. Wir werden also auch darüber sprechen, wie sich das spiegelt in Ihren Romanen und Theaterstücken. Wenn jetzt eben Ihr neuer Roman erscheint, Titel Sanditz, dann lassen sich da auch Echos erkennen von Ihren beiden ersten Romanen. Der erste, Mit der Faust in die Welt schlagen, der begleitet zwei Brüder von der Kindheit ins Erwachsenenalter und wie dabei so eine Wut, eine Radikalisierung über die Zeit entsteht. Dann der Roman Raumfahrer, was bei Ihnen so eine Art Wanderer zwischen den Zeitebenen sind. Deswegen lassen Sie mich fragen, was sind bei Ihnen genau Raumfahrer? Denn jetzt muss man sich ja nicht so vorstellen, dass die weiße Anzüge tragen und mit Raketen ins All fliegen. Was sind bei Ihnen die Raumfahrer?
Ich hole mal aus, wenn das genehm ist. Als Mit der Faust in die Welt schlagen damals in die Welt kam und das Staatstheater, Staatsschauspiel, weiß ich es gar nicht, nee, müsste Staatsschauspiel in Dresden sein, die hatten die Idee, wir bringen es auf die Bühne. Passiert ja relativ häufig, dass Romane adaptiert werden. Bin davon kein großer Fan, also nicht was meine Arbeit betrifft, ganz grundsätzlich, aber da kommt es dann so zustande, dass man sich also zusammensetzt, diesen Text liest, es gibt ja so eine erste Probe, wo alle zusammenfinden, Regisseurin, Bühnenbild, Maske und so weiter. Und dann stellten alle so fest, als sie sich ansahen, wir wissen gar nicht, wie das aussieht, diese Landschaft, diese Gegend, was können wir uns darunter vorstellen. Und ich habe dann einfach vorgeschlagen, wir fahren mal nach Hoyerswerda, setzen uns in den Bus und fahren da mal hin. Und Hoyerswerda hat einfach einen Klang, glaube ich, auch in ich nenne es mal westdeutschen Ohren, zu Recht, also die Pogrome in den Anfang der 90er Jahre, die da stattgefunden haben. Aber Hoyerswerda ist ja so viel mehr, nämlich in erster Linie eine Planstadt, eine sozialistische Planstadt, die zweite große nach Eisenhüttenstadt und nur gebaut, wenn man den Film Gundermann gesehen hat, kann man sich ein Bild davon machen, für die Kohlekumpel, für die Kohleverstromung. Und da ist also aus einem kleinen sorbischen Dorf ist eine Stadt entstanden, großstädtischen Ausmaßes oder großstädtischer Anmutung, mit fast, glaube ich, 40.000 Einwohnern. Und heute leben da noch 17. Das heißt, auf der einen Seite steht Hoyerswerda für diesen Aufbruch, auch für diesen utopischen Charakter, den der Sozialismus, glaube ich, bei vielen ausgelöst hat, der vielleicht auch bei einigen auf Wohlwollen traf. Dann haben wir diese Pogrome in den 90ern und haben wir eben heute diese enorme Schrumpfung, also diesen Zurückbau, dieses Einfallen, dieses Wegbrechen. Das, was mich ja auch einfach ästhetisch wahnsinnig interessiert, also wie geht man damit um, mit diesen schrumpfenden Strukturen. Und wir sind da hingefahren mit diesem Bus und an diesem Tag trafen wir einen Mann, der vor einem dieser Wohnblöcke stand, der gerade abgerissen wurde. Also so ein hoher, hoher Wohnblock, 13 Geschosse ungefähr. Und er hatte seine zwei Söhne dabei und wollte denen zeigen, wo er herkommt. Der ist Anfang der 90er nach Baden-Württemberg für die Arbeit, hat dort seine Frau kennengelernt, die Familie dort gegründet und wollte das mal zeigen, seine Herkunft, wie das aussah, wie er aufgewachsen ist. Und gerade an diesem Tag eben wurde aber sein Zuhause abgerissen. Also er konnte das nicht mehr zeigen. Er konnte nicht zeigen, da war mal das Wohnzimmer, da war mal mein Kinderzimmer, da war die Küche und so weiter. Und dann drehte er sich um und meinte noch da, wo jetzt diese große Wiese ist, da war mal meine Schule, auch nicht mehr da. Und auf der anderen Seite, wo diese riesige Wiese ist, die übergeht in diesen Netto-Parkplatz, da war mal der Kindergarten, nichts mehr da. Es gibt nichts eigentlich, was an mich erinnert, an meine Existenz, meine Vergangenheit. Und dann hat er etwas gesagt, was mich sehr bewegt hat, nämlich, dass er da, wo er lebt, das ist nie so richtig sein Zuhause geworden. Und da, wo er herkommt, das ist keine Heimat mehr. Und für mich war dieser Mann der Prototyp eines Raumfahrers, also eines Menschen, der im Dazwischen ist, der keinen Ort hat, zu dem er dazugehört, der so schwebt, in so einem Schwebezustand ist, einer Zugehörigkeit. Und ich fand das wahnsinnig eindrücklich und habe dann diesen Roman geschrieben über genau diese Menschen. Und dann kam noch eine Komponente dazu, nämlich dieses Schweben auch in einer Nicht-Zeit, also zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sich da nicht aufgehoben zu fühlen in der Jetzt-Zeit, aber ins Zurück natürlich auch nicht mehr zurückzukommen. Und das hat mich auf einer sehr, sozusagen, intellektuellen Ebene einfach sehr interessiert. Und daraus ist dieser Text geworden, den man, glaube ich, auch so eine gewisse, ja, Konstruktionsinteresse anmerkt, im Vergleich jetzt vielleicht zu dem ersten Roman oder dem zweiten, die sehr viel erzählerischer daherkommen. Ich finde, Raumfahrer wirkt, es ist, glaube ich, ein klassisches zweites Buch im Sinne von, ich hatte eine Idee und ich wollte die gerne vermitteln. Ich finde, wenn ich es heute so lese, kommt mir ein bisschen verkopft vor. Würde ich, glaube ich, heute anders schreiben.
Ja. In der Musik gibt es ja den Begriff, das schwierige zweite Album. Ist das so eine Art Projekt für Sie gewesen, was Sie da durchziehen wollten?
Es ist auffällig, dass zweite Bücher, glaube ich, ähnlich behandelt werden im Literaturbetrieb. Also da wird schon hingeschaut und natürlich oft mit einer großen Erwartung, weil das erste ja mit unter sehr viel Vorschusslorbeeren daherkam. Und ich glaube zu erkennen, so ein gewisses Muster bei zweiten Romanen, wenn das erste erfolgreich war, nicht das gleiche nochmal zu erzählen, sondern in meinem Fall vielleicht auch auf eine gewisse, nicht Wirkung hinzuschreiben, aber auf eine eben Idee, die ich hatte. Also ein Gedanken, den ich festgestellt habe nach der Veröffentlichung von Mit der Faust in die Welt schlagen, also ganz konkret diese Erfahrung zu machen, das ist nicht nur meine Geschichte, so bin ich dieses Buch hier angegangen, sondern das betrifft offenbar sehr viel mehr Menschen. Und ich war völlig überrumpelt, wie viele das betrifft, wie viele eine ähnliche Geschichte hatten, die mit mir geteilt haben. Und ich glaube, ich wollte diese gemeinsame Geschichte nochmal deutlicher erzählen und nochmal deutlicher machen und habe dann aus diesem Gedanken heraus Raumfahrer geschrieben, auch nochmal meinen eigenen Begriff von Umbruch auch zu weiten. Im Roman geht es ja nicht nur um die Nachwendezeit, sondern auch um die Nachkriegszeit im Osten Deutschlands. Alles erzählt über die Familie Baselitz, den großen Künstler Georg Baselitz, der aus dieser Ecke stammt. Das meine ich mit verkopft. Also da war in erster Linie, glaube ich, eine Idee und die wollte ich erzählen und nicht so sehr eine Geschichte vielleicht.
Sie schreiben es ja auch im Text, dass im Grunde die Eltern des Haupt-, also des Protagonisten, als Raumfahrer wahrgenommen werden, im Grunde als Wanderer zwischen den Zeiten. Und während die im Raum sind, im Weltall sozusagen sind, dreht sich die Erde aber weiter und sie nehmen gar nicht so richtig daran teil. Ist es auch was Sie in Ihrer Elterngeneration erlebt haben?
Ich glaube, deswegen ist mir Sanditz jetzt so ein wichtiges Buch geworden, dass meine Familie auf eine gewisse Art eine sehr typische Umbruchserfahrung hatte. Gerade wenn ich so meinen Vater anschaue mit einer großen Umorientierung, aber auch immer mit dem unbedingten Willen, nicht unter die Räder zu kommen. Ich glaube, ihm ist es sehr wichtig, auch zu erzählen, dass ostdeutsche Geschichten Erfolgsgeschichten sein können, Geschichten des versuchten Aufbruchs, des versuchten, ich bleibe hier, was ja nicht typisch war, und ich versuche es hier irgendwie. Es gab ja schon auch in gewissen Bereichen eine Art Goldgräberstimmung. Ich glaube, das ist in dem Sinne atypisch und bei meiner Mutter nochmal mehr ausgeprägt, die Krankenschwester ist. Und da gab es das eigentlich überhaupt nicht, was man als ostdeutsche Umbruchsbiografie beschreiben würde, weil gerade der medizinische Bereich etwas ist, was sehr konstant weiterhin stattgefunden hat. Also da wurde im gleichen Krankenhaus einfach weitergearbeitet, auf der gleichen Station, mit dem gleichen Wissen, schönerweise, das man sich vorher angeeignet hatte. Da gab es keine ideologischen Vorwürfe. Und insofern ist das eine sehr untypische Nachwende- oder Wendebiografie. Insofern trifft es nicht immer so ganz zu. Und deswegen, ja, ist mir Sanditz jetzt so wichtig, weil das nochmal andere Geschichten sind, nochmal andere, die eben nicht den Anspruch erheben auf irgendeine Form von Gesellschaftstauglichkeit, die nicht daherkommen und uns sagen, ah, okay, so war er, der Osten, so war der Umbruch und so weiter. Das ist ja ein unglaublich ausgeprägter Wunsch, so nehme ich das wahr, vor allem in so einer westdeutschen oder generell vielleicht feuilletonistischen Rezeption, aus dem Kleinen das Große abzuleiten. Ich meine, wir haben da auch eine gewisse Literaturtradition mit Thomas Mann, ja, und mit Günter Grass, die ja dann auch noch einen Nobelpreis bekommen haben für genau diese Art des Schreibens. Also wir nehmen das Kleine, wir erzählen die Familie, wir erzählen mit der Familie den Ort und mit dem Ort die Zeit und mit der Zeit eigentlich die deutsche Geschichte. Und das, würde ich sagen, das ist bis heute da und das ist, wenn es um ostdeutsche, sogenannte ostdeutsche Literatur geht, glaube ich, nochmal ausgeprägter, dieser Wunsch herauszufinden, was war denn da los? Und das alles immer auch vor dem Hintergrund eines, ich würde also vermeintlichen Rechtsrucks oder der, weiß nicht, den rechten Ostdeutschen und so weiter. Also da wird dann auch in der Literatur nochmal vermehrt nach politischen Phänomenen gesucht. Und ich glaube, dass das Literatur nicht immer gut tut. Ich glaube, dass sie das zu unterkomplex betrachtet. Und deswegen, ja, schreibe ich dagegen mit all diesen kleinen Geschichten. Und deswegen ist auch jetzt Sanditz ein Buch geworden mit diesen unterschiedlichen Texten, mit diesen unterschiedlichen Biografien, es ist ja ein multiperspektivischer Roman geworden und nicht nur diese eine Familie. Ja.
Sie nehmen verschiedene Generationen in den Blick, diejenigen, die, sagen wir mal, um die Wendezeit herum Abitur gemacht haben, also schon eine DDR-Sozialisation mitbringen, dann Sie selbst sind 1994 geboren, also sozusagen eher spätere natürlich, ob man das noch Millennial nennen kann, ja. Also je nachdem, welche Etiketten man bevorzugt. Aber worum es mir geht, Sie beschreiben die Lebenswirklichkeit und den Alltag dieser verschiedenen Generationen sehr genau. Sie gucken auch hin, wie sich die Städte und die Orte verändern, wo die Einfamilienhäuser entstehen mit den Carports, wo, wie Sie gerade geschildert haben, die Platte abgerissen wird, was das mit den Menschen macht. Wie ähneln sich die Milieus in Ihren Romanen und Theaterstücken und wo unterscheiden sie sich?
Erstmal schreibe ich nur das, was ich kenne. Das meine ich mit, es hat keinen Anspruch auf eine Gesamtgültigkeit. Ich beschreibe, was ich kenne und bin dann eher erstaunt, wie anschlussfähig das dann doch scheinbar ist. Und jetzt bei Sanditz kommt ja auch nochmal, das ist in den ersten beiden Romanen nicht drin, auch eine kirchliche Ebene, ja. Also ich komme aus einer protestantischen Familie. Das ist ein Milieu, was eigentlich in den Betrachtungen des Ostens so gut wie gar nicht auftaucht, ja. Also das auch vor dem Hintergrund eines säkularisierten Staates, mehr oder weniger, spielen ja eigentlich die Kirchen keine große Rolle in der Betrachtung, bis heute auch nicht, wenn man sich anschaut, wer ist noch in der Kirche, wer ist da organisiert, wer ist auch in Gewerkschaft. Und man kann das ja drüber noch weiter erzählen, wo findet überhaupt gesellschaftliche Konsensfindung, wo findet gesellschaftliche Orientierung in Gruppen statt. Und deswegen schaue ich mir in diesen Romanen so oft auf die Orte an, die der Einzelne gestaltet, wenn er sozusagen losgelassen ist vom Kollektiv. Was macht er dann, wenn er auf einmal in so einem freien Raum schwebt, in dem es auch keine Ideologie mehr gibt oder man sich davon losgesagt hat, also Stichwort Ende der Geschichte, ja, mit dem so Untergang des Sozialismus, dann kommt so der Kapitalismus rein, was bietet der eigentlich an und was passiert eigentlich, wenn wir alle alles konsumiert haben und jeder seine individuellen Aufstiegswünsche erfolgreich, ja, erreicht hat oder eben nicht erreicht hat und dann schaut er sich so um und was bleibt denn da eigentlich? Also was ist dann diese Gesellschaft noch drumherum? Diese Vereinzelung, die treibt mich enorm um, die macht mir auch Sorgen und deswegen ist die in Sanditz auch nochmal so viel größer geworden. Also in den Raumfahrern ist es vor allem eine architektonische Beschreibung der Vereinzelung, ja, mit diesen Vororten und mit diesen im Schatten der Wohnblocks entstehen dann die Einfamilienhäuser. Das hat natürlich etwas wahnsinnig Symbolisches, das ist mir klar. Und das jetzt nochmal zu füllen, da nochmal reinzugehen, dafür ist es jetzt Sanditz geworden. Und mir hat das gut getan, das aus ganz vielen unterschiedlichen einfach Richtungen nochmal anzugehen, das Thema oder diese Themen, die mich bewegen. Und das sind in erster Linie familiäre Themen. Also mich interessiert meine Familie, mich interessiert meine Herkunft, mich interessieren die Menschen ganz unmittelbar um mich herum. Und daraus kondensiere ich meine Geschichten. So, das ist für meine Familie nicht immer leicht, das weiß ich auch. Ich bin da im steten Austausch, das zu verhandeln. Aber stelle eben fest, dass das auch, wie gesagt, dass es einfach darüber hinaus reicht. Und das finde ich dann schön. Ich sehe, was Literatur kann, wenn sie sich Menschen so zuwendet und ihnen zuhört. Denn logisch kann das nicht alles erleben, was da drin steht, sondern das sind Gespräche, das sind Recherchen, das ist einfach mein Grundinteresse an Menschen in ihrer Zeit.
Sie haben es schon angesprochen, Sie sind in Sorge, sagten Sie gerade, wenn Sie die Entwicklung in Ostdeutschland betrachten. Und wenn man sieht, der erste Roman mit der Faust in die Welt schlagen ist 8 Jahre her jetzt, erst von 2018. Die Entwicklung, die Sie da abschätzen können und gerade in den Romanen manifestiert sich ja auch eine Wut und auch eine Radikalisierung der Figuren in den Romanen. Was genau macht Ihnen da Sorge, wenn Sie das mit ansehen?
Vor allem diese erwähnte Vereinzelung, also dieses jeder für sich und jeder gegen den anderen und dass nicht mehr gemeinsam Naja, also ich will gar nicht hin, dass wir jetzt alle wieder an irgendeine Ideologie glauben und dahin arbeiten müssten und so weiter. Darum geht es gar nicht. Es ist auch eine Organisationsfähigkeit einer Gesellschaft. Also wenn es eben diese Gewerkschaften nicht gibt, wenn es Parteienbindungen in der Form nicht gibt im Osten und eben auch die Kirche da keine Rolle spielt, dann ist die Frage, was ist denn der Sinn? Was machen wir da eigentlich? Und für wen oder gegen wen oder mit wem? Und dieses sehr diffuse, sehr einzelkämpferische, das interessiert mich. Das ist jetzt in Sand jetzt nochmal kondensiert zum Ausdruck gekommen. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen grundsätzlich mit der Politik ich hadere grundsätzlich mit der Politik, ich hadere aber nicht mit einer Politisierung, die da offenbar stattfindet. Also jeder darf und soll wählen, was und wen er möchte. Also ich bin weit davon entfernt, da irgendeine Wählerbeschimpfung durchzuführen. So. Also denn was man ja feststellen kann bei all der Ambivalenz, die wir zuzulassen, uns nun mal schwerfällt, die Ostdeutschen sind jetzt mehr an Wahlen beteiligt, als sie das vorher waren. Ja, also insofern scheint da die AfD, jetzt nennen wir es beim Namen, eine Politisierung mit hervorzubringen, und sie bringt Menschen an die Wahlurne, die vorher nicht wählen waren. Also wie lahm waren denn diese Merkel-Jahre, als wir darüber geredet haben, wie politikverdrossen alle sind und wie schläfrig dieses Land ist und so weiter. Man hat ja den Eindruck, man kann es niemandem recht machen. Ja? Also wenn es auf der einen Seite eine Partei kommt, die das einzufangen versteht, und die anderen eben nicht, und vorher waren wir aber alle müde und eingeschlafen. Also irgendwo müssen wir ja, irgendwas muss ja passieren. So, dass ich mit dieser Partei und wie sie, vor allem mit ihrer Funktionärsstruktur, da habe ich grundsätzliche Probleme damit. Ich habe grundsätzlich Probleme damit, dass es eine Partei gibt, die für so schädlich befunden wird und trotzdem staatlich gefüttert. Das erschließt sich mir nicht. Das halte ich für einen sehr schwierigen Widerspruch. Glaube aber, dass es in sich gut ist, wenn Menschen sich politisieren. Ich sehe da, das mag naiv klingen, ja, und ich weiß, dann kommen dann immer alle und ja, oh mein Gott, die Polarisierung und die Rechten und die Nazis und so weiter. Das sehe ich in dieser Drastik nicht per se. Ich sehe aber, und das macht mir dann natürlich Sorgen, dass das, was ich beschrieben habe, mit der Faust in die Welt schlagen, also diese Radikalisierung ganz konkret, nicht Politisierung, das sind Unterschiede, und Radikalisierung einer Jugend, das macht mir Sorgen. Das war, als ich den Roman geschrieben habe, vor dem Hintergrund der 2000er, 2010er Jahre eine andere Art von Radikalisierung, als es jetzt stattfindet.
Wo ist der Unterschied?
Ich würde nicht sagen, dass das Buch heute in der Form funktioniert. Das ist ein Zeitdokument. Das funktioniert nicht, um zu sagen, warum sind jetzt schon wieder so viele 12- und 14-Jährige da unterwegs und ziehen ihre Springerstiefel an. Also das, was wir ja, ich sage mal, wir Ostdeutsche Erzählerinnen da subsumiert haben, ist ja das sogenannte, die sind ja die sogenannten Baseballschlägerjahre. Ja, also die nicht in erster Linie nur eine auf den Straßen gezeigte Gewalt skizzieren, sondern ja vor allem eine Abwesenheit gesellschaftlicher Strukturen.
Also die Baseballschlägerjahre, noch um das kurz zu qualifizieren, bitte, diejenigen, in denen wir eben in den 90ern gesehen haben, dass es Anschläge gibt auf Asylbewerberheime und sonstige, also charakterisiert dadurch, dass, ja, man muss es so sagen, deswegen heißt es ja so, marodierende Banden.
Offen ausgetragene Gewalt, ja, genau. Und warum war die so da? Warum konnte die so ausarten? Eben, weil gesellschaftliche Instanzen gefehlt haben. Polizei, Schulen, Lehrer bis hin in die Familien hinein. Also das Korrektiv fehlte. Es fehlte eine Art auch von Wertekanon, ein Mitnehmen dieser Jugend. Ja, und das ist nun etwas, das man für die heutige Zeit nicht mehr als Fazit ziehen könnte. Also man kann jetzt nicht sagen, weil diese Gesellschaft keine funktionierende Institution hervorgebracht hat, deswegen ist die Jugend wieder bereit, sich Springerstiefel anzuziehen und durch die Gegend zu ziehen und zu hetzen und sich zu bewaffnen regelrecht. Also das greift auf jeden Fall zu kurz. Und da komme ich dann auch an meine Grenze, denn alles, was ich geschildert habe in diesem Buch, war vor diesem Hintergrund zu denken. Das ist jetzt anders. Also man kann ja schon feststellen, die Institutionen, die wir haben, sind gefestigt. Sie haben mitunter einen enorm hohen Zuspruch. Die Demokratie als solche hat einen enorm hohen Zuspruch. Deswegen weigere ich mich auch immer vor diesem, die Demokratie steht auf dem Spiel, oder das sind die Ostdeutschen sind Antidemokraten oder was auch immer. Das greift wirklich, wirklich zu kurz. Und auch in die Institution hinein betrachtet, gibt es beständig hohe Zustimmungsraten. Man kann also nicht sagen, dass das ein Grund ist für neuerliche Gewalttaten. Und da komme ich an mein Ende. Ich blicke da mitunter total ratlos drauf und auch mit einer Sorge, weil ich wirklich denke, wie kann das sein, dass diese Jugendlichen den gleichen Weg einschlagen und dass wir vor allem, und mit wir meine ich jetzt wir als Gesellschaft, auch wir als ja, Staat organisierte Menschen, dass wir das auch so zulassen. Und klar stelle ich fest, dass Jugendsozialarbeit unterfinanziert ist, katastrophal unterfinanziert ist und dass Politiker in ihren Haushaltsentwürfen die gleichen Fehler machen, dann doch wie in den 90ern, nämlich zu sagen, na gut, dafür haben wir dann nicht Geld, das nehmen wir zuerst weg. Wir nehmen das Geld raus aus den Sportvereinen, wir nehmen das Geld raus aus der Jugendsozialarbeit, wir nehmen das raus aus der Kultur, also weg von all den Akteuren, die vor Ort eigentlich da sind und da sein müssten. Und damit kommen wir eigentlich, dann will das gar nicht so weit ausführen, aber natürlich zu einem strukturellen, grundsätzlich strukturellen Problem unserer ganz konkreten Demokratie in Deutschland, nämlich die Unterfinanzierung der Kommunen. Und das heißt, dass da, wo Demokratie stattfindet, wo sie gelebt wird, ist immer auch gleich so was Pathetisches, ja, aber da, wo sie greifbar ist, wo sie eigentlich unmittelbar erlebbar sein sollte, da kommt sie enorm an ihre Ausgestaltungsgrenzen. Und das ist fahrlässig bei einer gleichzeitig ausartenden Bundeshaushaltsstruktur. Ja. Also das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Sie sind selbst auch politisch engagiert. Sie sind auch nach wie vor SPD-Mitglied, seit 2017 habe ich gelesen. Ja. Wie nehmen Sie die Art wahr, wie dieser Rechtsschwenk und auch das Erstarken der AfD nicht nur im Osten, sondern mittlerweile ja auch in Westdeutschland oder eben in ganz Deutschland die Arbeit der Parteien der bisherigen Mitte beeinflusst?
Ich will jetzt hier gar nicht in so einen dozentierenden Ton kommen, aber man kann ja manchmal den Eindruck gewinnen, dass das nur so ein ostdeutsches Problem wäre. Jetzt haben es die Westdeutschen langsam begriffen, ah nee, wir haben das hier auch. Und wenn man dann, was Deutsche, glaube ich, viel zu selten machen, auch mal über die eigenen Landesgrenzen hinausschaut, wird man feststellen, ach, links und rechts von uns und über und unter uns, da ist genau das Gleiche. Und wenn man dann nochmal den europäischen Blick dann auch nochmal weitet, dann stellt man fest, das ist ein globales Phänomen. Das heißt, und da komme ich auch zu einem Punkt, der mich eben auch in der Rezeption von ostdeutscher Literatur wahnsinnig nervt. Es reicht eben nicht, immer auf diese sogenannten Kränkungen und Enttäuschungen zu schauen und sich daraus irgendwas zu erklären. Also es hat ja immer so was sehr Psychologisierendes. Es hat immer so was sehr Individuelles. Und man müsste immer herausfinden, warum, wo drückt denn der Schuh? Und da bietet sich der Ostdeutsche als Versuchsobjekt natürlich wahnsinnig gut an, weil es so plastisch ist. Ja, weil alle verstehen können, ah, okay, also da ist der Staat untergegangen, dann die Wirtschaftsstruktur ist im Bach runtergegangen, alle Institutionen über Schule bis hin eigentlich zu den Krankenkassen und so weiter, das hat alles nachgelassen. Da gibt es ja nichts mehr, was irgendwie Halt bietet. Dann kann der ja nur enttäuscht sein und jetzt rechts wählen. Das ist ja letztlich die Kausalkette.
So. Klingt ein bisschen sehr einfach, ne?
Klingt einfach und wird trotzdem immer wieder bemüht. Und das meine ich mit, und wenn man dann auch mal den Blick weitet und sich die anderen Länder anschaut, auch im Osten Europas übrigens, die mitunter noch eine viel härtere Transformation durchgemacht haben, wird man feststellen, okay, die haben einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Und wenn man sich dann Länder anschaut, die vorher nicht im sogenannten Ostblock waren, wird man feststellen, bei denen ist das ja ähnlich. Und das meine ich jetzt mit dozentierenden Ton. Wenn man sich das mal zutraut, wegzugehen von diesen individuellen Befindlichkeiten und auch nicht nur, ich weiß, dass sie sozusagen im Kulturbetrieb sehr gerne gehört werden und auch mal den soziologischen Ton außen vor lässt und das mal rein politikwissenschaftlich anschaut, wird man feststellen, dass unsere Demokratien westlicher Prägung eine Regression durchmachen, eigentlich seit den 70er Jahren, die im Kern darin besteht, dass unsere Demokratien Entscheidungskompetenzen wegverlagert haben aus den tatsächlich demokratischen Entscheidungskompetenzen. Also das klingt jetzt so sehr abstrakt, aber ich sag mal so, da wo, was ist der Kern eigentlich einer Demokratie, ist das Parlament. Und alle westlichen Demokratien haben angefangen, Ende der 70er Jahre, diese Entscheidungskompetenzen aus den Parlamenten auszulagern, zu Zentralbanken, zu sowas wie eine Europäische Union später, so bis hin zu irgendwelchen Lobbygruppen und irgendwelchen Verbänden und so weiter und irgendwelche Kommissionen, die alle kommen und gehen, aber kein demokratisches Mandat haben. Die sind nicht legitimiert.
Das heißt, so. Die Menschen hatten dadurch mehr und mehr das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht teilhaben können, gewürdigt werden, gesehen werden, was bewirken können.
Wie sich das individuell auswirkt, ist erstmal nebensächlich, aber man kann eben feststellen, dass unsere Demokratien da nachlässiger geworden sind. Und man kann das jetzt, ich weiß, dass das so klingt wie die große rechte Verschwörung nach den Eliten und so weiter und die Eliten machen ihr Ding. Aber da ist im Kern eben etwas Wahres dran, nämlich diese Auslagerung von Kompetenzen. Und man kann feststellen, dass unsere Demokratien heute sehr viel weniger demokratisch sind im Sinne ihrer Entscheidungsfindung bis hin auch wesentlich weniger repräsentativ. Und es macht eben etwas mit Demokratien, wenn man nicht mehr den Eindruck hat, okay, die Stimme, die ich abgebe, die hat eine Auswirkung. Man kann sich diese Institution anschauen und feststellen, da gibt es Probleme. So. Und anstatt, dass wir ernsthaft über Strukturveränderungen nachdenken, nämlich wie repräsentativ ist so ein Bundestag eigentlich zusammengesetzt? Ist da sowas wie eine Parität von Männern und Frauen? Ist da eine okaye Abbildung von unterschiedlichen Milieus bis hin zu unterschiedlichen Arbeitswelten? Dann wird man feststellen, nee, das ist eigentlich ein Studierendenparlament mehrheitlich älterer Männer. So. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja alles nur Symbolpolitik, aber kann eben messbar feststellen, dass diese Zusammensetzung Auswirkungen auch auf Entscheidungsfindungen hat. Und ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, aber ich komme zu dem Punkt, dass dieses Reden über das Retten der Demokratie, was Politiker so wahnsinnig gerne sagen, weil man damit so alles so toll begründen kann und so ganz viele Menschen glaubt, hinter sich vereinen zu können, dass das eigentlich immer einen Bogen dann drum macht, um tatsächliche Bemühungen, diese Demokratie wieder demokratischer zu machen. Und das würde eben heißen, wir nehmen sie weg oder wir nehmen sie weg von all diesen Verbandsstrukturen, von all diesen Lobbystrukturen, von allem das, was man sozusagen, was Rechte als die Elite bezeichnen, was nicht heißen soll, dass wir, was ja Rechte auch gerne möchten, die dann sowas wie Gerichte und sowas beschneiden, weil das sind ja letztlich auch keine demokratisch legitimierten Institutionen, wenn man es jetzt ganz hart nehmen möchte. Darum geht es ja nun eben nicht. Sondern dass man sagt, okay, wie kriegt man das hin? Und na klar kommt man dann bei sowas raus wie Losverfahren oder Stärkung von kommunalen Entscheidungen und so weiter und so fort. Also es gibt eine Bandbreite an Ideen, sowas zu machen. Ich kann das abkürzen hin zu dem Punkt, es muss wieder möglich sein, dass Menschen sich gerne beteiligen und dass die Art der Beteiligung, die sie einbringen, dass die ernst genommen wird und dass die auch umgesetzt wird. Also die Mündigkeit unserer Entscheidungen, damit wäre schon mal viel getan. So.
Nun gibt es ja verschiedene Buchautoren, die das analysiert haben, was den Osten vom Westen unterscheidet. Schön ist ja schon der Buchtitel etwa von Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Oder auch die Bücher von Steffen Mau. Und vielleicht nennt man noch Ilko Sascha Kowalczuk. Also kurzum, es gibt viele Analysen darüber, was hier passiert ist in dieser Ecke von Deutschland oder in dieser Region oder in diesem ganzen Landstrichen und was dann insgesamt daraus geworden ist. Wo sehen Sie denn sich selber und Ihre Romanfiguren in dem, was diese Leute analysieren und schildern?
Naja, also erstmal muss man feststellen, dass, und das ist ja erstmal auch was Gutes, dass alle in diesem Diskurs teilhaben. Ne? Also der eine ist ein Literaturwissenschaftler, der andere ist eigentlich ein Historiker, der andere ist tatsächlich Soziologe und ich in meinem Fall, ich schreibe einfach nur Bücher. Wenn man es streng genommen, gar keine Qualifikationen. Also wir alle reden damit rein und versuchen ja unsere Deutungen so ein bisschen näher zu bringen. Und jetzt könnte man das alles als ganz großes Problem wahrnehmen oder als irgendeine Kakophonie der Erklärungsansätze und man wird dann feststellen, okay, die sind teilweise so widersprüchlich und dann teilweise auch sich so unterstützend wiederum und sehr ähnlich. Und trotzdem ändert es nichts am Gesamtbefund und sie ändern auch nichts in der Umsetzung. Wir kommen ja auch alle daher mit irgendwelchen ganz tollen Maßnahmen, was man besser machen müsste und es passiert auch nichts. Also zwei Punkte. Das eine ist, es mangelt uns in Deutschland ja nicht an einer Analysekompetenz. So. Sondern irgendwo hapert es mit der Umsetzungskompetenz. Das greift dann wieder auf das, was ich meinte mit wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen und wen betreffen die? So. Und das Zweite ist, dass ich das als erstmal grundsätzlich sehr positiv wahrnehme, dass die Ostdeutschen, die ja lange auch damit zu kämpfen hatten, dass sie jetzt vielleicht nicht so eine großen Für- oder Widersprecher hatten im gesamtdeutschen Diskurs, dass die auf einmal unglaublich viele eigene ostdeutsche Intellektuelle hervorbringen. So. Und die reden und diskutieren und machen ordentlich Geld damit, dass sie also ihre Streitschriften damit unter auch rausbringen, zufälligerweise immer ganz kurz vor irgendwelchen ostdeutschen Landtagswahlen. Und ich nehme das erstmal wahr als ein Diskurs, der innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft stattfindet. Und klar kann man wie Oschmann dann versuchen, das auch immer wieder am Westen sich abzuarbeiten, aber das, was ich sehr viel fruchtbarer wahrnehme, ist das nach innen hin diskutieren, das nach innen hin sich verständigen. Und eine Gesellschaft also wahrzunehmen und vorzufinden, die offenbar bereit darüber ist, mittlerweile über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen und über ihre Kränkungen, ihre Wünsche, über auch Dinge, die gut gelaufen sind. Und ich bin also sehr interessiert daran, das immer weiter zu verfolgen, frage mich aber auch, wann reicht's? Also wann kommt auch dann irgendwann eine Gesellschaft zu dem Punkt, sagt, okay, wir wurden jetzt ausreichend und genügend analysiert und uns wurde ausreichend und genügend in den Mund gelegt, es ist es mal gut. So, da warte ich immer noch so ein bisschen drauf, aber noch scheint man das Pferd gut reiten zu können.
Und dieses jetzt ist es mal gut, bedeutet das dann auch, jetzt will ich als Individuum mit meinem Umfeld und meiner Gesellschaft, was mich hier in diesem Teil von Deutschland bewegt, auch eigene Entscheidungen treffen können, mehr Teilhabe haben, wenn sie so ihre eigene Generation, Stichwort, sie sind 94 geboren, beobachten, gab es da eher Fluchtbewegungen, gab es da Rückkehrbewegungen, gibt es sozusagen eine neue Art von ostdeutsch verwurzelt sein und dort auch weiterleben wollen?
Ich glaube, das, was meine oder ein Teil in meiner Generation, glaube ich, verunsichert ist, dass es ein Selbstverständnis gab aus diesem starken Rechtsruck der 90er Jahre heraus und auch aus dieser Vereinzelung heraus, diesem Loslösen kollektiver Verbindungen heraus, klar zu sagen, man positioniert sich links. Das ist, glaube ich, wovon wir alle so dachten, nee, das ist ja nur folgerichtig. Das kann ja eigentlich nur richtig sein, dass man sich wieder verbindet, dass man gemeinsam, wie damals gegen diese Hartz-IV-Reform, das war eine riesige, große ostdeutsche Mobilisierungswelle, dass man sich da hinstellt und sagt, nee, so nun nicht, ja. Und das heißt nicht, dass die ostdeutsche Gesellschaft, Jana Hensel hat ja gerade ein Buch geschrieben, dass die jetzt irgendwie linker oder links gewesen wäre. Ich halte das für eine absolut, wirklich, es tut mir leid, aber das ist eine super, super dumme These, die nicht zutrifft. Aber auf meine Generation betrachtet, mit ihren Wanderungswünschen und auch in den Westen gehen, ich glaube, da war das so ganz klar, okay, so gucken wir auf unsere Heimat und so positionieren wir uns in Abgrenzung zu diesen Rechten. Und jetzt dreht sich das aber. Also jetzt ist es eher so, dass es offenbar klar ist, nee, da geht's in Richtung rechts und alles Linke, das ist uns verhasst. Warum auch immer, da ist ja wahnsinnig viel Vorurteil und Dummheit dabei. Aber da hat sich auch etwas verändert mit der nächsten Generation. Wie gesagt, das ist nicht immer per se. Das ist ja, woran man immer so sich so abkämpft. Ja, man kann nicht eine Generation generalisieren. Man kann auch den Osten nicht generalisieren. Das funktioniert auf gar keine Art und Weise. Und deswegen ruft es ja immer so viele Widerstände hervor. Das ist immer, wenn man über die Ostdeutschen redet, natürlich irgendein Ossi kommt und sagt, nee, aber ich nicht. So. Logisch, bei so vielen Millionen Menschen, die man betrachtet, bei so einem sehr, sehr diffusen und ja auch sehr heterogenen Landstrich. Ja? Also MacPom hat nichts mit Sachsen zu tun. Sachsen ist nochmal eine ganz eigene Welt für sich. Ist ja auch auffällig, dass ein Großteil dieser Intellektuellen irgendwie aus Sachsen kommen und aus einem dann meistens noch diesem urbanen Zentren da, Leipzig oder Dresden. Das ist was ganz Eigenes und oft sprechen die, glaube ich, eher über Sachsen als über den Osten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich nehme einfach selber wahr, und das kann man dann Jana Hensels Buch auch zugute halten, diese Verunsicherung, die es eben gibt, wenn man auf seine Leute schaut und auf seine Herkunft und auf seine Heimat und immer so glaubt, man hat so einen Erkläransatz gefunden, mit dem man auch zufrieden ist, dann kommt immer irgendetwas um die Ecke, was das gleich wieder konterkariert. Ja, und das ist, glaube ich, was den Osten dann als Betrachtungsgegenstand so wahnsinnig spannend hält, weil er eben nicht fertig besprochen und analysiert ist und immer wieder widersprüchlich hervortritt. Ja, also, und dann kommt er natürlich damit mit einer vermeintlichen Wut um die Ecke und dann kommt er mit einer vermeintlichen Russland-Freundlichkeit um die Ecke in gewissen Teilen. Und natürlich verunsichert das dann auch eine westdeutsche Mehrheitsgesellschaft, die damit jetzt vielleicht nicht so umgehen kann. Das mag alles sein. So, das ist aber erstmal per se nichts Schlimmes oder Schlechtes.
Stichwort Sachsen, Sie sind dort geboren und aufgewachsen und Ihr Lebensmittelpunkt jetzt in Deutschland ist Görlitz, wo Sie gerade übrigens ein jüdisches Museum im Begriff sind, mit aufzubauen.
Ja, das war mal der Plan. Also das. Okay. Also wir haben in Görlitz steht, in Erfurt gibt es ja auch noch historische Synagogen, steht eigentlich mit eine der einzigen letzten historischen Synagogen in ganz Ostdeutschland, sage ich das selber immer so, als wäre es eine tatsächliche Geografie. Das heißt, ein wunderschöner Bau, jetzt toll saniert, aus, ich glaube, den 1914 in diesem Bereich gebaut, 1916, also so gerade so den Ersten Weltkrieg geschrammt. Ganz tolles Gebäude. Und das kann man sich anschauen. Und ich habe damals meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie kann man eigentlich gedenken, auch jüdisches Leben gedenken, was nicht im Zentrum stattfindet, also nicht in einem urbanen Zentrum, weil wir alle unsere Erinnerungsorte finden wir in der Hauptstadt, finden wir in Berlin. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal, als es hieß, es gab vielleicht irgendeinen Privatinvestor, der wollte so ein Exilmuseum in Berlin oder sowas schreiben. Ich habe den gründen und ich habe den dann noch so einen Brief geschrieben und meinte, aber es gab doch auch Exilanten und Exilleben abseits der Großstadt. Warum das nicht erzählen? Also ich habe ein Problem damit, dass unsere Erinnerungsorte oft in urbanen Zentren aufgebaut sind und stattfinden. Und dass aber die Peripherie, die nun mal flächenmäßig mehr ist in Deutschland, wo auch mehr Menschen leben, dass die da oft herunterfällt. Und ich fand es sehr reizvoll zu denken, okay, wie kann man ein jüdisches Museum erzählen, das in der Peripherie steht, jüdisches Leben erzählen, das nicht in einem urbanen Zentrum stattgefunden hat. Und dafür habe ich ein Konzept geschrieben, einen Erinnerungsort und musste eben feststellen, es gibt eigentlich nichts zu zeigen und habe mich dann sehr, weil alles vernichtet wurde. Also das nicht nur das Leben, sondern alles, was an dieses Leben erinnerte. Das heißt, man hätte eigentlich ein Museum bauen müssen, was dann dem Gedanken eines Museums widerspräche, in dem nichts ausgestellt ist, in dem es eigentlich leere Vitrinen gibt. Ich habe dann viel über das Konzept der leeren Vitrine und sowas geschrieben und nachgedacht. Das hat mich zu der Zeit sehr, sehr umgetrieben. Ja, jüdisches Leben in Görlitz und wie man daran erinnert und wie präsent aber gleichzeitig all diese Nazis noch sind. Und bin dann irgendwann auch zu dem Punkt gekommen, so ungern ich sozusagen an die Täter denken möchte, so wichtig wäre es eigentlich auch zu zeigen, vor jeder Haustür hier haben Nazis gelebt. Also, und das waren Leute wie wir, das waren unsere Nachbarn, das waren unsere Großeltern, das waren unsere Urgroßeltern, die haben alle mitgemacht. So, ich glaube, das wäre unglaublich erdrückend, das zu sehen in einer Stadt. Gleichzeitig wäre es so wichtig. Will da jetzt gar nicht groß ausführen. Das ist, wie gesagt, etwas Angelesenes, nichts, was mich persönlich betrifft. Es war einfach in der Stadt, in der ich lebe, ein mich sehr beschäftigendes Thema. Wie wird da eigentlich erinnert an Menschen, die nicht mehr da sind? Und warum sind die nicht mehr da? Also sie sind nicht einfach verschwunden.
Sie haben dazu intensiv recherchiert. Sie haben ja auch über die AfD und deren Entstehen und Aufwachsen, Größerwerden intensiv recherchiert. Fühlen Sie sich manchmal richtiggehend auch bedroht, wenn Sie so dadurch auch in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten?
Nee, ich habe schönerweise das Gefühl, dass also A, lesen Rechte unglaublich wenig und wenn dann nur aus ihren Verlagen und beschäftigen sich nicht so sehr mit Leuten, die ja, die vermeintlich irgendwas anderes wollen oder weiß ich, linke Spinner sind oder was auch immer. Aber mein Eindruck ist, die können mich nicht so gut greifen. Also es gibt eben wie alles, was ich vorhin gesagt habe, ja, das könnte man super zusammengreifen unter A, da ist ja einer wie wir und der ist auch gegen die Elite und so weiter. Also das wäre möglich und gleichzeitig bin ich ja sehr gegen diese Partei. Und die Art, wie sie auftritt und einfach wie sie arbeitet. Das heißt, die können das nicht so gut einordnen in ihr Schema, in ihr Freund-Feind-Schema. Und ich glaube, dadurch rutsche ich da immer so ein bisschen unterm Radar durch und wirke, und das ist ja tatsächlich etwas, was ich glaube, was mir dann zu eigen ist, bin einfach wirklich interessiert an diesen Leuten. Man behandelt die ja manchmal, als wären es irgendwelche Aussätzigen, aber die haben ja auch einen Weg hinter sich und die haben ja auch eine Politisierung hinter sich. Ich habe das ja mit dem Theaterstück versucht nachzuzeichnen, ne? Das beispielhafte Leben des Samuel W., wo ich die Biografie eines Lokalpolitikers der AfD, der jetzt übrigens wieder Oberbürgermeister werden will in Görlitz, nachzeichne und diesen ganzen Weg nachgehe, von seiner Kindheit über seine ersten politischen prägenden Ereignisse, aber nicht, weil er mir das gesagt hat, sondern weil ich alle gefragt habe, die mit ihm zu tun hatten, also im Kindergarten und bei der Bundeswehr und bei der Ausbildung und in der Uni und dann eben bis hin in der FDP, wo er auch mal war. Und dadurch ist so eine Oral Biography eigentlich entstanden, also eine mündliche Biografie eines Menschen. Und weil ich das habe, weil ich mich dafür genuin interessiere, und mich auch immer auch selber frage, warum bin ich das nicht? Warum stehe ich da nicht? Was unterscheidet uns eigentlich? Wo hätte ich anders oder abbiegen müssen, warum bin ich kein AfD-Funktionär? Das frage ich mich ernsthaft. Also warum bin ich nicht in die AfD eingetreten, sondern in die SPD? Ich meine, ich kann das rekonstruieren. Ich komme ungefähr dahin, warum, ja, aber Trotzdem interessiert mich die Frage, war, es hätte auch anders laufen können, warum eigentlich nicht? Und das dem nachzuspüren, das ist eine große Triebfeder meiner Arbeit. Und deswegen gehe ich in diese Themen rein und interessiere mich dafür und versuche da etwas rauszufinden. Auch da nicht, um für irgendjemanden das zu erklären, sondern eigentlich immer nur für mich. Ich will einfach immer nur wissen, warum bin ich der ich bin? Warum stehe ich da, wo ich stehe und nicht woanders? Und daraus werden dann diese Texte, ist eigentlich relativ banal, ja, ist ein bisschen einfach.
Sie gehen in Ihren Texten sehr nah ran, auch an die Lebenswirklichkeit der Leute, beschreiben intensiv. Also die Sommer sind heiß, da gibt es Badeseen und Gartenlauben. Es gibt aber auch echte Frustphasen, sage ich jetzt mal. Also man kann ja manchmal depressiv werden, wenn der Himmel ewig grau ist und wenn die Platte betonig ist und wenn die Hauptfigur keine Liebe findet. Und ja, dann die Beschreibung von Wohnungen, in denen sich leere Bierflaschen sammeln. Da vertrocknen die Zimmerpflanzen, da drücken Leute Zigarettenstummel in der trockenen Erde drin aus. Uff. Denkt man da schon manchmal als Leser, ist das so die Realität, die Ihnen begegnet?
Meine schon, ja. Ja, voll, voll. Also das ist jetzt nichts, das ist jetzt kein Milieu-Kitsch, den ich da betreibe und mir denke, ich müsste da irgendwo reingehen, was ich nicht kenne. Also ich kenne das. Das meinte ich vorhin mit, ich schreibe eigentlich das, was ich kenne. Und das ist mir nah, wenngleich ich eine unglaubliche Faszination habe für ganz viele andere Milieus. Ich wundere mich manchmal, warum schreibt eigentlich niemand. Ich warte immer so ein bisschen auf diesen Spielerfrauen-Roman. Also ich wünschte mir, dass irgendwann mal aus dieser glitzernd dummen Fußballwelt mal so ein Roman irgendwie erscheint. Oder irgendwelche Superreichen und so weiter, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Vielleicht ist es einfach wahnsinnig langweilig. Ich weiß es nicht. Wundert mich aber, dass da so wenig kommt. Würde ich auch gern machen, aber komme ich nicht rein, kann ich nicht abrufen. So, das heißt, ich schreibe eben das, wo ich herkomme, das, was ich kenne. Und ich finde das auch gar nicht immer nur trist und traurig. Also ich hab eine unglaubliche Liebe für diese, was andere Leute vielleicht als Tristesse bezeichnen würden. Ich finde das was Schönes. Ich mag das Morbide, ich mag auch das Untergehende. Das ist ja etwas, was man sich, glaube ich, in vielen Bereichen dieser Welt nicht mehr so gut vorstellen kann, vor allem wenn man nur in Großstädten lebt. Ja, also es gibt Bereiche dieser Welt, die werden nicht konstant nachverdichtet und zubetoniert und versiegelt, sondern die sind eher so Zeugnisse von menschlichem Dasein. Und das ist im Osten ganz oft anzutreffen. Also man findet da irgendwelche Schwimmbäder, man findet da irgendwelche Gaststätten und das ist alles Fabriken, als wäre da gerade erst jemand rausgegangen und hätte die Tür nicht zugemacht. Man kommt da rein wie in so eine Zeitkapsel und das ist unglaublich faszinierend. Natürlich geht da sofort irgendwie der Kopf los, man denkt, was war hier mal und wie wurde hier gelebt und so weiter. Aber im Osten Deutschlands leben jetzt so viele Menschen wie zuletzt 1904. Während es im Westen ungleich mehr geworden sind, millionenfach mehr geworden sind. Das heißt, man läuft da durch eine Landschaft, die sich so ein bisschen abmeldet. Man läuft dann durch eine Zivilisation, wo man den Eindruck hat, okay, entweder sparen wir uns jetzt auf für irgendwas Neues, Großes, was da kommt, oder wir haben einfach alle so ein bisschen beschlossen, okay, wir legen uns jetzt hier schlafen. Und demografisch ist das ja auch unterstützt. Das ist so alt, eine unglaublich alte Gesellschaft. Es fehlen hinten und vorne die Kinder. Und ich finde das erstmal per se, natürlich, wenn man es jetzt gleich wieder gesellschaftlich und politisch betrachten möchte, ist da ein Problem. Auf jeden Fall. Ja? Also das bringt ganz klare Verteilungsschwierigkeiten mit sich. Das sehe ich alles. Ich will das gar nicht schönreden. Aber auf einer ästhetischen Ebene hat das einen Reiz. Das ist wie jetzt hier, ne? Sie haben es angesprochen, wir sind in Italien, das ist so ein bisschen wie durch Rom laufen. Also da stößt man auch immer auf eine untergegangene Zivilisation, da stößt man auch immer auf irgendwelche Überbleibsel von Dingen, die Menschen mal gebaut haben und dachten, das bleibt jetzt für immer. Und das ist, so bauen wir in die Zukunft und uns und diese Gebäude wird es immer geben und das stellt sich heraus, das stimmt gar nicht. Und wie die Natur sich das zurückholt, das ist für mich, das ist irgendwie auch schön.
Wenn Sie an Gundermann denken, den Film, wo der Baggerfahrer anfängt, Musik zu machen, ja, oder wenn Sie an Trettmann denken, der so Sachen dichtet wie ganz viel Beton und grau und trist, aber dann kommen die Zebrafinken und sind sozusagen der Hoffnungsschimmer. Mhm. Wo würden Sie sagen, sind bei Ihren Texten die Hoffnungsschimmer?
Wo sind die Hoffnungsschimmer? Tja, das muss ich zum Glück ja nicht interpretieren, das machen irgendwelche Schulklassen. Ich will da eigentlich weder das Gute noch das Schlechte am Ende rausgelesen haben wollen. Also viele dieser Texte enden sehr offen. Ich habe jetzt in Sanditz das erste Mal, aber weil ich selber den Wunsch danach hatte, auch Liebesgeschichten mal erzählt. Ich habe selber auch gemerkt, es ist ein bisschen unterrepräsentiert in den Texten, die ich so schreibe. Das war aber einfach noch nicht, das wollte noch nicht raus. Das kommt jetzt erst so langsam, auch das Schöne zu zeigen, natürlich auch das Liebevoll, das ist ja alles da. Ja? Also man darf ja nicht den Fehler machen zu glauben, nur weil ich das nicht beschreibe, gibt es das nicht. Ich habe mich ja ganz gezielt diesen Dingen so zugewendet und ich habe eben auch ganz klar in mit der Faust in die Welt schlagen keine Figur eingebaut, wo man jetzt als Leser denken könnte, oh toll, da gehe ich mit, das ist der Hoffnungsschimmer und an der Figur kann ich mich festhalten und am Ende sogar dafür zu sorgen, zu sagen, die ist ja, diese Figur, das bin ja ich, die ist ja wie ich, das ist ja toll, ich habe es ja auch rausgeschafft. So. Das wollte ich einfach nicht. Das folgt ja auch einem ganz klaren künstlerischen Plan sozusagen. Und deswegen ist es ja so schön, dass es Literatur ist. Deswegen stellen wir uns vor ein Gemälde. Das hat oft einfach einen Grund, weshalb Menschen Dinge so in ihrer Kunst herstellen, wie sie sie nun mal herstellen. Nicht in allen Details, ja, um Gottes Willen. Also das heißt jetzt nicht für, was mich ja selber genervt hat im Deutschunterricht, also dieses Überinterpretieren von Texten und bis in jede Metapher reingehen und zu glauben, okay, wir müssen jetzt herausfinden, warum verwendet der Autor diesen Vogel und was bedeutet dieser Vogel? Und dann stellt man fest, ah nee, der kommt ja immer nur im Frühling, dann müssen wir uns dem zuwenden, was bedeutet jetzt der Frühling? Aufwachen, okay, aha, so. Und dann geht man da so rein und es ist ein Fass ohne Boden. Es ist wie so ein eigenes interpretatorisches Rabbit Hole. Das meine ich gar nicht, sondern die Art und Weise, wie ich es erzähle, welche Figuren auftauchen, welche eben dann nicht auftauchen, natürlich ist da eine Entscheidung dahinter. Und ich wollte gerade bei der Faust eben ein Buch schreiben, in dem, aus dem man nicht so leicht rauskommt, in dem es nicht möglich ist, ähnlich wie für eben diese Kinder, leider keine Alternative anzubieten, sondern fast schon eine Folgerichtigkeit ihres Lebens. Ja. Und das ist natürlich bedrückend und ist aber nun mal die Geschichte, die ich erzählen wollte.
In Sanditz geht es ja auch, Stichwort Vögel und Interpretierbarkeit und so, schon mal mit sehr, sehr schwarzen Vögeln los. Die
Kohlkraben.
Die machen da eine Metamorphose durch und ein Denkmal von Bismarck wird erstmal umgekippt und so. Also es fängt schon gut stark symbolisch an.
Ja.
Wie wichtig sind Ihnen so Symbole, dass man sich vielleicht auch als Leser beim Reinfinden in so Texte erstmal zurechtfinden, orientieren kann?
Na, jetzt bei Sanditz ist es ja ein Prolog, der auf die Krabbertsage eigentlich abzielt. Und das hat mich interessiert, wie diese Krabbert-Geschichte eigentlich im Heute funktionieren könnte. Ganz grundsätzlich. Also wir kennen ja vor allem die Romanversion von Ottfried Preußler, aber eigentlich ist Krabbert eine viel ältere Sagenfigur innerhalb der sorbischen Sagenwelt. Und Preußler hat damals für sich gesagt, dass er hat diese Figuren genommen und damit eigentlich auch seine Geschichte erzählen wollen. Und das ist so, wie wir sie heute meistens adaptieren, wie ich sie ja auch übernehme. Und ich habe mich einfach gefragt, wie würden diese Müllerburschen heute auf die Welt schauen? Was würden die tun? Deswegen landen die da am Anfang des Romans, als im wahrsten Sinne wie aus der Vogelperspektive und nähern sich eben diesem Ort. Aber was ja vor allem dahinter steckt, und es gibt ja auch dieses Anfangszitat von Adorno und Horkheimer, also über die Entzauberung des eigenen Traums, mehr oder weniger, das Abdingen des eigenen Traums, das ist bei Krabbert ja auch so angelegt. Also auf der einen Seite dieser Junge, der in diese Gruppe findet, dieses Kollektiv, wenn wir es jetzt so sagen wollen, ja, und mit einer größeren Macht konfrontiert ist, nämlich mit dieser Magie dieses Müllers, und das alle vereint und sie ihnen irgendwie auch einen Sinn gibt, und trotzdem verstehen sie sehr schnell, sie müssen, so sehr sie das brauchen, aber auch bekämpfen. Sie müssen diesen Müller bekämpfen, sie müssen diese Magie bekämpfen, das ist ein Teil von ihnen, aber um ihr eigenes Fortbestehen sichern zu können, müssen sie das wieder abdingen. Und das kann man lesen wie eine Art Überschrift für diesen Roman. Also das Hineinfinden in ein Kollektiv, das Herausfinden aus einem Kollektiv und das Abdingen des eigenen Traums bis hin zur Selbstzerstörung. Das hat mich bei Krabbert interessiert. Daraus ist dieser Prolog geworden. Und deswegen, da kommen diese Motive zum Vorschein, die Sie angesprochen haben. Deswegen tauchen überall im Roman diese Rabenvögel auf. Bis hin zum Schluss. Ja. Also die sind immer mal wieder so leicht gesetzt, ohne dass ich jetzt jemandem das aufdrücken möchte nach dem Motto, Achtung, hier ist wieder ein Rabe, sondern die sitzen mal da und schweben mal vorbei oder eben sind am Ende gar keine richtigen Vögel, sondern sehen nur so aus wie Vögel und sind eigentlich Drohnen. Das taucht eben auf und das macht mir aber unglaublich viel Freude, also so meine Texte zu schreiben und immer wieder so kleine Fäden zu spinnen. Ja. Also es werden Namen genannt zu Personen, die dann erstmal nicht unmittelbar auftauchen und auftreten, aber dann auf einmal haben sie ein ganz eigenes Kapitel. So. Und das hat mir Spaß gemacht, diese Fäden zu spinnen. Und ich glaube, wenn man die entdeckt und wenn man da dran bleibt, dann hat man eine große Freude an dieser Spurensuche.
Wenn wir gegen Ende des Gesprächs nochmal politisch werden, würde ich mich mal trauen, Sie zu fragen, ob Sie sich ihrerseits zutrauen, Prognosen abzugeben. Wir haben ja diese Schicksalswahlen für die Parlamente in Magdeburg und Schwerin im September. Glauben Sie, dass es da tatsächlich dazu kommen kann, dass bestimmte Mehrheiten sich, sagen wir mal, so verschieben, dass die erste AfD-Ministerpräsidentschaft denkbar wäre oder vielleicht sogar wahrscheinlich? Oder wovon würde das abhängen, wie diese beiden Parlamente in Magdeburg und Schwerin hinterher nach dieser Wahl aussehen könnten?
Jetzt habe ich leider keine Glaskugel dabei. Die habe ich diesmal nicht nach Italien mitgebracht. Schade. Ich glaube, wir müssen uns langsam daran gewöhnen, dass diese Mobilisierungsaufrufe sich erschöpfen. Also so nach dem Motto, wir müssen für die Demokratie und die Demokraten, das ist eine unglaublich leere Phrase. Also ich kann es wirklich ernsthaft nicht mehr hören. Das ist, wie oft wurde uns auch gesagt, also ne, der gesellschaftliche Zusammenhalt steht auf dem Spiel. Es war so eine große Corona-These und die sogenannte Spaltung der Gesellschaft und die Polarisierung der Gesellschaft und die Demokratie, die vor dem Ende steht. Und nichts davon ist evident. So, also das in keiner Untersuchung, egal wen Sie da fragen, Sie haben ja vorhin auch Mao nochmal angesprochen, das ist nicht auffindbar. So, und wir können uns das gerne alles wieder und wieder erzählen und wir können uns da gerne alle weiterhin verrückt machen.
Also der Soziologe Steffen Mao.
Genau. Das ist nichts, was auf Dauer funktionieren wird, sondern eher noch zu Abnutzungserscheinungen führt. Und auch dieses Gelaber, muss ich wirklich sagen, von der Polarisierung ist ja immer nur schlimm, weil es die anderen tun. Also Polarisierung ist nicht messbar in der Gesellschaft. Ja? Also es gibt keine zwei geteilte Gesellschaft mit ganz klar zwei Positionen und Haltungen, sondern wir haben ganz viele Graustufen. Und interessant ist, dass wenn man Menschen fragt, Soziologe Nils Kumke hat eine Untersuchung gemacht, stellt man fest, polarisiert sind immer nur die anderen. Ja? Also es ist ganz auffällig, dass man selbst sich da nie verortet, sondern immer in der Mitte steht. Und so kann man das jetzt auf diese Wahlkämpfe übertragen. Wir werden erleben, dass die dann jeweils führenden, noch an der Regierung beteiligten Parteien sagen werden, alle Demokraten müssen das tun, müssen uns wählen, also in Sachsen-Anhalt die CDU und in MacPom, also Manuela Schwesig, und tun das letztlich genauso, wie das Dietmar Woidke vorher gemacht hat in Brandenburg, der gesagt hat, also entweder wir sind vor der AfD oder ich trete nicht mehr an. Ihr kriegt mich nicht als Ministerpräsident. Und das ist ja ganz auffällig, weil das die gleichen Leute sind, die immer sagen, Polarisierung ist ganz schlimm, aber dadurch polarisieren und selber sogar davon profitieren, dass sie polarisiert haben, nämlich auf Kosten aller anderen Parteien. Und das ist ja das Problem. Also ein Aufbauschen der jeweils in der Regierung noch sitzenden Partei, CDU oder SPD, und dahinter fallen alle ab und dann gibt es nur noch eine starke AfD. Das heißt, was damit eigentlich getan wird, ist, die jeweiligen an der Regierung gerade beteiligten Parteien mehr oder weniger sogar zu zwingen, mit der AfD zu koalieren, weil alle anderen Parteien viel zu klein sind und es eventuell gar nicht in die Landtage schaffen. Und damit bezwecken sie etwas, was sie gar nicht haben wollen, nämlich die AfD fernzuhalten von der Macht und in Anführungsstrichen zu bekämpfen und trotzdem sich immer weiter mit jeder Wahl damit auseinandersetzen müssen, wie arbeiten wir in Zukunft mit ihnen zusammen. Und das ist eigentlich das, was sich auf die Dauer hin abnutzen wird und was auf die Dauer hin entstehen wird, diese Form von Polarisierung dann tatsächlich, die kurzfristig positiv ausfällt, wie bei Woidke, der also tatsächlich vor die AfD kommt und dann aber auf einmal gezwungen ist, mit einem BSW zusammenzuarbeiten, das sich jetzt in Brandenburg vollständig zerstritten hat, wodurch er gezwungen ist, jetzt dann mit der CDU zusammenzuarbeiten, die das vorher gar nicht wollte. Also es wird nicht leichter. Und es wird aber nicht dadurch weniger leicht, weil man die ganze Zeit die Bevölkerung aufruft, demokratisch zu wählen, sondern weil diese Parteien und diese Politiker einfach in einer Spirale feststecken, die sie fast nicht durchbrechen können.
Wenn Ihr neuer Roman Sanditz in diesen Tagen erscheint, ist es ja immer so eine Phase, okay, ich habe sozusagen abgeliefert, etwas ist zum Ende gekommen, jetzt gehe ich den vorstellen, Leipziger Buchmesse ist die Premiere und so weiter. Sie haben sich mal beschrieben als jemanden, der aber trotzdem auch vor und nach Erscheinen von Werken, Romane, Theaterstücke, immer auf der Suche ist nach Themen. Wo denken Sie, führt die nächste Suche hin?
Also wenn ich meinen Zyklus beibehalte von Roman, Theater, dann auf jeden Fall ein Theaterstück. Ich habe jetzt gerade von Gerhard Hauptmann die die Weber auf dem Schreibtisch liegen. Also das ist etwas, woran ich ein bisschen knabbere. Mal schauen, wo das hinführt.
Lukas Rietschel, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.